Ich habe euch einen Text aus meinem Lieblingsbrief mitgebracht. Meinem Lieblingsbrief von Paulus, das ist der Philipperbrief. Ich mag diesen Brief so gern, dass ich mir sogar einen Vers habe tätowieren lassen. Ich weiß nicht, ob ich das hier laut sagen darf. Weißt du, der Philipperbrief ist mein absoluter Lieblingsbrief, weil Paulus, als er diesen Brief schreibt, übrigens, wenn du schon mal deine Bibel dabei hast, du darfst sie gern rausholen, aufschlagen, Philipperbrief. Wir lesen gleich ab Kapitel 2. Und wenn es dir wie mir geht und Aufmerksamkeit nicht so deine Stärke ist, dann darfst du auch dein Handy oder deinen Notizblock mit rausnehmen und mitschreiben. Mir hilft das immer, mich zu konzentrieren. Das fällt mir sonst eher schwer. Genau, ich liebe diesen Philipperbrief, wo wir gleich daraus lesen werden, weil Paulus schreibt diesen Brief im Gefängnis. Und ich weiß nicht, mich berührt das immer noch mal mehr, wenn ich merke, dass Leute für die Überzeugungen, die sie haben, leiden. Und das, was sie dann sagen, hat für mich irgendwie nochmal mehr Gewicht. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt. Wahrscheinlich schon. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen darf, von Dietrich Bonhoeffer. Das trifft einfach nochmal viel mehr, dieses Lied, wenn man weiß, dass er das kurz vor seiner Hinrichtung im KZ geschrieben hat. Oder wenn wir heute von Nawalny aus Russland hören oder ein paar Jahre davor, ein paar mehr Jahre von Nelson Mandela oder so, die für das, wofür sie stehen, im Gefängnis sitzen, dann gibt das dem, was sie sagen, noch mal viel mehr Gewicht, finde ich. Und so ist das mit dem Philipperbrief. Weißt du, Paulus sitzt im Gefängnis und er muss damit rechnen, dass er bald hingerichtet wird. Die wahrscheinlichste Erklärung, in welchem Gefängnis er gerade ist, ist in Rom. In Rom war er 2 Jahre ungefähr im Gefängnis und wurde dann hingerichtet. Das heißt, er sitzt im Gefängnis und er hat nicht mehr so lange zu leben. Und das, was er schreibt, sind so krasse Sachen wie: Ich bin aber überzeugt, dass derjenige, der das gute Werk in euch begonnen hat, es auch zu Ende führen wird. So diese Hoffnung und diese Zuversicht, die in diesem Brief durchkommt, das ist einfach für mich großartig. Heute wollen wir uns aber einen anderen Vers anschauen. Und zwar wollen wir uns die Verse, das Kapitel 2, die Verse 1 bis 11 anschauen. Thema, das Paulus extrem wichtig ist. Weißt du, er könnte über echt viel schreiben, während er da im Gefängnis sitzt. Er könnte so viel sagen, er könnte sagen, betet für mich. Er könnte drüber reden, wie schlecht es ihm geht. Und worüber er schreibt, ist ein anderes Thema. Ich lese einfach mal vor, Kapitel 2 ab Vers 1. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll, ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ich finde das so spannend, dass Paulus im Gefängnis sitzt, kurz vor seiner Hinrichtung, und das, was ihm am Herzen liegt, in einem dieser 4 Kapitel, ist, dass die Gemeinde in Einheit lebt. Dass die Gemeinde eins ist. Damit ist er übrigens in guter Tradition, wenn du mal Johannes 17 liest, so das hohepriesterliche Gebet von Jesus nennt sich das. Da ist Jesus relativ am Ende seines Lebens und er betet ein unglaubliches Gebet. Und eines dieser Dinge, die er betet, ist: Vater, lass sie eins sein, wie wir eins sind, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Und so, dass dieses Thema Einheit Paulus so wichtig ist, finde ich so faszinierend. Deshalb wollen wir heute drüber reden. Was ist Einheit? Wie funktioniert das? Ich finde es so cool, dass Paulus am Anfang erstmal eine Vision malt, könnte man sagen. Also Paulus beginnt diese Verse damit: So, hey, wollt ihr nicht? Ist das nicht euer Ziel? Ist es nicht, wollt ihr nicht eine Gemeinde sein, in der einer den anderen tröstet? In der wir uns gegenseitig ermutigen? Wollt ihr nicht eine Gemeinschaft sein, wo wir füreinander einstehen, wo dieses Wort für Mitgefühl, was da steht, das ist im Griechischen noch ein bisschen tiefer als nur Mitgefühl. Das geht in die Magengrube so. So, wollen wir nicht füreinander leiden, wenn es uns schlecht geht? Wollen wir nicht feiern, wenn es uns gut geht? So dieses Wort auch ermutigen, das kannst du auch genauso mit ermahnen übersetzen, das ist Parakleo. Das ist spannend, weil das im Griechischen beides bedeutet. So, wir wollen uns gegenseitig ermutigen, wenn wir es brauchen, aber wir wollen uns auch ein ermahnendes Wort zusprechen, wenn wir merken, hey, da läuft gerade einer irgendwie in eine andere Richtung, die nicht so gut für ihn ist. So, hast du gute Freunde, die dir mal sagen dürfen, hey, ist vielleicht das, was du da gemacht hast, nicht so cool? Das brauchst du. Wenn du mal so Freunde hast, die dir ehrlich sagen dürfen, ey, das, was du da machst, mach das lieber anders, dann merkst du, wie wertvoll das ist. Wollen wir nicht diese Gemeinschaft sein, wo wir das leben? Wollen wir nicht diese Vision von Gemeinde leben? Wollen wir, oder? Also ich merke, für mich ist das eine extrem ansprechende Vision von Gemeinde, von Familie Gottes, von Brüdern und Schwestern, die zusammenleben. Und wenn wir das wollen, dann erklärt Paulus, wie das geht. Wir skippen mal kurz die Verse 2 bis 4, wo es dann ein bisschen praktischer wird und gehen erstmal zum Ende. So, weil Paulus sagt, wenn ihr das wollt, dann eignet euch die Haltung von Jesus Christus an. Dann nehmt euch Jesus zum Vorbild. Meine Teens haben mich am Freitag, wir haben freitags immer Jugend, ich darf in Straubing Jugendarbeit bauen. Meine Teens haben mich gefragt, ey, worüber predigst du eigentlich Sonntag? Und ich sag immer so aus Witz über Jesus, weil es geht irgendwie immer über Jesus. Das ist das Spannende, ne? Wenn du Christ bist, dann geht's immer um Jesus. Wir denken manchmal so, wir müssen irgendwie ganz viele Regeln lernen und verstehen, wie das alles funktioniert. Aber das, was immer als Grundlage ist Jesus. Und das auch hier, weißt du, das ist so spannend, weil Paulus schreibt hier einen der theologisch dichtesten Texte über Jesus. So findest fast nirgends so viele so theologisch tiefe Aussagen über Jesus wie in diesen paar Zeilen. Und er tut das einfach im Kontext von seid untereinander eins. Er tut das nicht irgendwie, weil er gerade seine ganze Christologie aufbaut und tiefe Abhandlungen schreibt, sondern um zu erklären, wie Einheit funktioniert, geht er auf Jesus zurück. So, Jesus ist der zentrale Punkt in der Menschheitsgeschichte, wenn du an Gott glaubst. Und in deinem Leben sollte Jesus der zentrale Punkt sein, wenn du dich fragst, wie du leben sollst. Dein Leben, wenn du an Jesus glaubst, sollte ein Leben die Reaktion darauf sein, wer Jesus ist und was er getan hat. So, Paulus fängt an mit, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Jesus ist Gott. Das kommt hier zum Beispiel ganz klar zum Vorschein. Es gibt immer wieder Strömungen in der Kirchengeschichte, die sagen, ey, Jesus war nicht Gott, wir kommen auch gleich zu, es gibt aber auch welche, die sagen, Jesus war nicht Mensch, wird ja auch gleich nochmal widersprochen. Weil du kannst nicht auf einer Stufe mit Gott stehen und Gott in allem gleich sein, ohne selber Gott zu sein. Und wir werden nochmal nachher drauf kommen, warum das wichtig ist und dass es gewisse wichtige Punkte gibt, wenn wir über diese, am Anfang diesen Vers sprechen, richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus, aber Jesus ist Gott. Einfach mal dahingestellt. Wenn euch jemand fragt, so hey, wie kommt ihr darauf? Das wäre zum Beispiel ein guter Vers. Vers 7. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wenn wir über Einheit reden, ich weiß nicht, vielleicht geht's auch nur mir so und ihr seid alle ganz anders drauf. Aber wenn ich in einem Konflikt bin, gehe ich meistens davon aus, dass ich im Recht bin. Die anderen liegen falsch. Geht euch wahrscheinlich ganz anders. Ihr seid alle viel, viel demütiger. Aber ich bin so, meine Handlung ist immer gerechtfertigt. Weil der andere hat mich ja blöd, angemacht und ich darf ihm deshalb eine ballern. Nee, vielleicht nicht ganz, aber vielleicht kennt ihr das Gefühl. Ich finde das faszinierend, dass wir als Menschen so gut darin sind, unsere eigenen Handlungen zu rechtfertigen und zu erklären, warum alle anderen falsch liegen und wir richtig. So, ich habe Streit mit dem Kerl und er soll sich entschuldigen, weil ich lieg richtig, er liegt falsch. Also seine Schuld. Bei Jesus ist das ein bisschen anders. Schon weil bei Jesus die Ausgangslage ganz anders ist. Weißt du, Jesus hat Recht. Er ist Gott. Er hat die Welt geschaffen. Er hat die Spielregeln geschaffen, wie diese Welt funktioniert. Er hat die Spielregeln geschaffen, wie Leben funktioniert. Das ist die Story der Bibel. Gott hat Recht und wir Menschen glauben, wir würden es ohne ihn schaffen. Wir dachten, Gott hat die Welt geschaffen, er hat uns gesagt, wie es funktioniert, aber wir wissen es besser und wir brauchen ihn nicht. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. So wir, Gott sagt, hey, so sieht gutes Leben aus, leb mit mir. Und wir sagen, ja, aber was ist denn, wenn ich lieber was anderes mache? Ich krieg das auch ohne dich hin. Und die Folge davon, was Sünde ist, siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust oder Nachrichten schaust. Wenn du siehst, wie auf dieser Welt Krieg, Leid, Hunger herrschen, wenn du es in deinem eigenen Leben siehst, dann ist das die Folge der Sünde. Dann ist das die Folge davon, dass wir Menschen glauben, wir könnten ohne Gott leben. Und Gott hätte jetzt einfach sagen können, ey, die Menschen wollen nichts von mir wissen, die laufen andere Wege. Ich habe ihnen eigentlich gesagt, wie Leben gut funktioniert. Sie denken sich, sie machen es anders. So die Israeliten damals beten andere Götter an, haben irgendwie ihre Aschapfahle und Baalorte. Und wir heute haben vielleicht, weiß nicht, was in deinem Leben ist, Reichtum, Macht, schöne Frauen, schöne Autos. Wir glauben, wir könnten Dinge über Gott setzen. Und Gott könnte sagen, ey, lass die Menschen in ihr Verderben rennen. Sie haben sich's ausgesucht. Sie haben sich ausgesucht, ohne Gott leben zu wollen. Und Gott ist dabei nicht schuld. Gott hat uns einen guten Rahmen gegeben, wie wir leben können. Er ist im Recht. Aber er hat nicht auf seinem Recht bestanden. Nicht so wie ich, wenn ich sage, hey, der andere muss sich erstmal entschuldigen, bevor wir wieder Freunde sein können. Oder mir das, was er mir weggenommen hat, zurückgeben oder so. Gott hat gesagt, ey, es ist, obwohl ich im Recht bin, hat er die Welt so sehr geliebt, steht in Matthäus, dass er seinen einzigen Sohn gab, Jesus Christus, der selber Gott ist, den er auf die Welt sandte und der am Kreuz starb, damit wir nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben mit ihm haben dürfen. So, das ist die Einstellung Gottes, wenn es darum geht, Recht zu haben. Zu sagen, ey, ich bestehe nicht auf diesem Recht. Ich liebe euch so sehr, jeden Einzelnen von euch, dass egal, was du in deinem Leben gemacht hast, du darfst zu mir kommen. Und so ist die Herausforderung heute an uns. Wenn Gott selbst, der im Gegensatz zu jedem Einzelnen von uns, also zumindest von mir, vielleicht nicht im Gegensatz zu euch, aber der absolut perfekt, heilig, allmächtig, allwissend, der selbst die Liebe ist, wenn dieser Gott für uns Menschen auf die Erde kommt und sein Leben für uns gibt, dann sollte unsere Reaktion sein, wenn wir in Konflikten stehen mit anderen Menschen, dass wir auch mal über unseren eigenen Schatten springen können, dass wir auch mal sagen können, selbst wenn wir wirklich mal komplett unschuldig sind und nichts zu diesem Konflikt beigetragen haben, was meine Mama sagt immer, zum Streiten gehören zwei, aber selbst wenn das mal nicht der Fall sein sollte, wenn wir tatsächlich Recht haben sollen, dann sollten wir uns dieses Vorbild von Gott nehmen und sagen, ey, bestehe ich auf diesem Recht oder nicht? Und vielleicht auf meinen Bruder oder meine Schwester zugehen und sagen, ey, ich glaube zwar, du hast mir Unrecht getan, aber lass uns wieder versöhnen. Und dann können wir in die Gefahr kommen, kennt ihr diesen Spruch, der Klügere gibt nach? Ich war als Kind immer so, ich bin ganz schlau, weil ich höre jetzt im Streit auf zu streiten, weil dann stelle ich mich ja über dich und ich bin der Klügere, haha, ich habe gewonnen. Darum, voll smart, oder? Aber darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass du vergibst, um ein besserer Christ zu sein. Es geht nicht darum, dass du sagst, hey, ich bin jetzt auf meinen Bruder oder meine Schwester oder wen auch immer mit dem Streit hatte zugegangen und deshalb habe ich ja gewonnen, weil ich bin der Bessere, ich habe nachgegeben. So, Du hast kein Recht darauf, ich habe kein Recht darauf, stolz zu sein. Weißt du, dir wurde so viel vergeben in deinem Leben. Gott hat dir so viel vergeben. Also ich kenne nur mein Leben, ich kenne euer Leben nicht, ne? Aber Gott hat mir so viel in meinem Leben vergeben, dass ich nie das Recht drauf hätte, stolz zu sein, weil ich jemand anderem vergebe. Es ist ganz allein die natürliche Reaktion darauf, was Gott mir gegeben hat. Ich vergebe anderen. So wie es im Vater unser heißt, ne? Vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wir vergeben unseren Schuldigern, weil uns zuerst vergeben wurde. Und es ist nicht nur, so wenn wir sagen, es ist eine natürliche Reaktion, ne? Hier steht auch, Jesus ist aus Gehorsam ans Kreuz gegangen. Jesus hat Gott gehorcht. Das, wozu Gott dich auffordert, ist Vergebung. Gott fordert dich dazu auf, zu vergeben. Das heißt, es ist Gehorsam, anderen zu vergeben. Es ist nicht nur ein nice to have. Gott möchte das von uns. Einfach mal, um das klarzustellen. Cool, dann kommen wir jetzt zurück zu Versen 2 bis 4. Wie sieht das konkret aus, wenn wir nach diesem Vorbild von Jesus leben? Ich lese einfach nochmal die Verse vor, ab Vers 2. Nun dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. In anderen Übersetzungen steht es hier ein bisschen direkter. Jeder soll den anderen höher achten als sich selbst. Erstmal nochmal, ich will einfach nochmal drauf zurückkommen. Ich finde das so faszinierend, dass Paulus das aus dem Gefängnis schreibt, ne? Wenn ihr eins seid, dann macht ihr meine Freude komplett. So, wie sehr muss Paulus für seine Gemeinden gelebt haben, für die Menschen, diese Menschen geliebt haben, dass er im Gefängnis kurz vor seiner Hinrichtung schreibt, hey, wenn ihr wollt, dass meine Freude komplett ist, dann lebt in Einheit. So, wie wichtig muss ihm das gewesen sein? Faszinierend, oder? So, macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Ich finde diese Formulierung so schön, weil lasst nicht zu ist was Aktives. So oft kommen wir noch damit klar zu sagen, okay, ich tue dem anderen nichts, ich bin passiv. Wenn irgendwas passiert, ist das seine Schuld, ich mache nichts. Aber lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, ist etwas Aktives. Du musst aktiv etwas tun, um das zu verhindern. So ist das der Gedanke, wie du in Beziehungen gehst, dass du es nicht zulässt, dass etwas gegen euch gegeneinander aufbringt, dass du alles in deiner Macht Stehende dagegen tust, dass die Einheit gefährdet wird. Lass nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Es ist viel entspannter, passiv zu sein und sagen, ey, ja, ich bin nicht schuld, aber wenn die anderen was machen, okay, aber lass nicht zu, erfordert dein Handeln. Das ist unangenehm, ne? Ich darf ja jetzt auch ein bisschen Teams aufbauen und Gemeinde bauen und so. Und ich merke, es ist manchmal muss man Konfliktgespräche führen, um Sachen zu klären. Es ist viel angenehmer zu sagen, okay, ich führe dieses Gespräch nicht. Schau einfach mal, wohin es läuft, ne? Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht wird sich schon alles von alleine klären, ne? Lass einfach Gras drüber wachsen, passt schon, oder? Wenn ich ehrlich bin, meine Einstellung in Konflikten oder in Situationen, die auch potenziell zu Konflikten werden können, ich weiß nicht, ich merke oft in meinen Teams so, oh, da ist jemand vielleicht ein bisschen unzufrieden, das könnte zu einem Konflikt werden, ist noch nicht ganz. Und meine initiale Reaktion ist immer so, ey, lass das mal laufen, das wird schon alles. Sonst muss ich irgendwelche unangenehmen Gespräche führen, das will ich nicht. Hier Paulus fordert uns auf, lass nicht zu, dass das passiert. Geh auf den anderen zu, wenn du merkst, irgendwas passt da nicht und sag, ey, was ist da? Lass drüber reden. Es ist unangenehm, es ist ungemütlich. Ich finde das wirklich, also wenn ich einen Part habe, den ich an meinem Job als Jugendreferent wirklich ätzend finde, dann sind es diese Gespräche. Wirklich, also wenn ich Jugendreferent sein könnte und diese Gespräche nicht hätte, ich wäre der glücklichste Mensch auf der Welt. Aber das ist nötig. Lass es nicht zu. Begegnet allen mit der gleichen Liebe, ist der nächste Satz. was heißt Leuten in Liebe zu begegnen? Heißt das, ich muss alle für alle irgendwie ein warmes Gefühl in der Magengegend haben? Nee, weißt du, wir hatten letztens in der Jugend, ich glaube, ich habe das bei der letzten Predigt schon gesagt, aber wir hatten in der Jugend eine Reihe über Beziehungen. Und das Erste, worüber wir geredet haben, ist, was ist eigentlich diese Liebe, zu der uns Gott auffordert? Was heißt Liebe, Agape im biblischen Sinne? Und diese Liebe, um die es da geht, ist erstens ein aktives Wort, das ist nichts Passives, was ich fühle, übrigens genauso wie das Lass nicht zu, ist aktiv. Ich tue etwas und was tue ich? Ich tue das Beste für den anderen und achte nicht auf mich selber. So, Gottes Liebe demonstriert, wie diese Liebe aussieht. Er tut das Beste für uns, er kommt auf die Welt und stirbt, ohne auf seinen eigenen Gewinn zu achten. Er gibt dir sogar die Wahl, ne? Gott ist nicht so und sagt, hey, ich mach das jetzt und dann habe ich was davon, weil ihr feiert mich alle, sondern Gott sagt, ich komme auf die Welt und sterbe und ihr dürft euch trotzdem gegen mich entscheiden. So, das ist diese Liebe, die gibt, ohne zu fordern, die das Beste tut für den anderen. Begegnet allen mit der gleichen Liebe. Das heißt, egal ob mal ganz ehrlich, wenn du in einer Gemeinde bist, die mehr als nur ich bin, dann gibt es wahrscheinlich Leute, die man mehr mag und die man weniger mag. Es gibt Leute, mit denen kommt man großartig klar, mit denen trifft man sich gern. Ich liebe Kaffee übrigens. Ich treffe mich mit manchen Leuten richtig, richtig gern auf Kaffee und rede mit denen 2-3 Stunden über alles Mögliche. Und es gibt Leute, da würde ich das jetzt eher nicht machen. Geht euch wahrscheinlich auch so. Hoffentlich, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch, wie gesagt, ein bisschen anders drauf als ihr, aber meine Herzenshaltung gegenüber diesen Leuten sollte nicht davon beeinflusst sein, ob ich sie mehr mag oder weniger. Meine Einstellung gegenüber jedem einzelnen von meinen Geschwistern in der Gemeinde sollte sein, dass ich mein Bestes gebe für sie, ohne dabei auf meinen eigenen Gewinn zu schauen. Das ist, also, Vielleicht lerne ich das irgendwann noch, wenn ich ein bisschen älter werde und reifer, aber ich halte das aktuell für ein Wachstumsziel, dem ich noch lange nachfolgen werde. Aber einfach mal als Ziel, als Idealzustand vor Augen gemalt. Das Ziel ist, dass du für jeden deiner Brüder bereit wärst, alles zu geben, ohne dafür was zu kriegen. Ich habe ein paar Leute im Kopf, da würde mir das echt schwerfallen, ganz ehrlich. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Was heißt das? Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Andere Übersetzungen sagen auch, seid eines Sinnes. Heißt das, wir dürfen kein, also ich habe so ein paar Kommentare zu der Bibelstelle gelesen, wo dann diskutiert wird, müssen wir in allem die gleiche Meinung haben. Heißt, wenn wir eine Gemeinde sein wollen, dass wir in allen Meinungen übereinstimmen müssen, dass wir uns immer einig sein müssen, hey, das glauben wir, das nicht. Die Aktion finden wir gut, die Aktion finden wir nicht. Das Lied mögen wir, das Lied nicht. So ist das, wofür wir aufgefordert werden? Nee, also offensichtlich nicht, aber nee. Ich glaube, das ist ganz wichtig, den Unterschied zwischen zwei schlauen Wörtern zu kennen, nämlich zwischen Dogma und Doktrin. Dogma, oder man könnte auch sagen zwischen Fragen, die von erster Wichtigkeit sind und von zweiter Wichtigkeit. Oder ersten, zweiten, dritten Rang ist, wie auch immer man das einteilen möchte. Aber wenn du Dogmen sind Dinge, die sind unverhandelbar und Doktrinen sind Dinge, die lehren wir zwar, aber da kannst du anderer Meinung sein. Ein Dogma ist zum Beispiel, dass Jesus Gott ist. Wenn du Christ sein willst und nicht glaubst, dass Jesus Gott ist, wird das schwierig. Es gibt so ein paar mehr Sachen. Wenn du das Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis, wenn du da nicht dahinter stehst, ist das wahrscheinlich schwierig. Das heißt nicht, dass du nicht zweifeln darfst. Ne? Ich will nicht sagen, hey, du darfst keine Zweifel an was haben. Ich glaube, Zweifel gehören zum Leben dazu. Zweifel sind wichtig für deinen Glauben, weil wenn du nie hinterfragst, warum du Dinge glaubst, dann baust du ein ziemlich schwankendes Haus. So, hinterfrag die Sachen, die du glaubst und komm auf deine Begründungen, warum du glaubst. Aber wenn du fest überzeugt bist, dass du zum Beispiel, einfach mal auf theologischer Ebene, wenn du fest überzeugt bist, dass das apostolische Glaubensbekenntnis keinen Sinn macht, würde ich mich mal fragen, was passt da noch alles in meinem Glauben? Und genauso gibt es in der Gemeinde, einfach mal als Herausforderung an eure Leitung auch, ich glaube, es sollte in eurer Gemeinde Punkte geben, die nicht jedes Mal neu verhandelt werden müssen. Es sollte Sachen geben, da sollte klar sein, wofür ihr steht. Für mich ist so eine Sache in Gemeinde, die eigentlich klar ist, die eigentlich unverhandelbar ist, ist Matthäus 28, Vers 18 bis 20, der Missionsauftrag. Geht hin in alle Welt, macht die Menschen zu meinen Jüngern, lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe und wisst, ihr seid, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Das ist für mich was, Jesus hat uns diesen Auftrag gegeben und wenn ich, weiß nicht, ihr könnt da vielleicht auch theologisch anderer Meinung sein, ich bin hier nicht in der Leitung, also kann ich das nicht sagen, aber wenn ihr mich fragen würdet, was für Kirchen unverhandelbarer Punkt ist, dann ist das ein unverhandelbarer Punkt, wir haben einen Auftrag. So, wenn wir darüber reden, dass wir gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten sollen, dann wäre es wichtig, dass wir wissen, was dieses Ziel ist und was aber auch nicht zu diesem Ziel gehört und wo wir auf andere Positionen haben dürfen. Es ist wichtig auch, dass wir wissen, hey, ich glaube, es gibt so im Christentum, wenn wir uns das weltweit anschauen, so zwei verschiedene theologische Fehlstellungen. Es gibt die Leute, die machen alles zu Dogmas. Es gibt Leute, die sagen, alles ist verhandelbar. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir unterscheiden. Es ist nicht, dass du alles glauben musst, was gesagt wird. Du hast Glaubensfreiheit, du hast Gewissensfreiheit, du bist frei als Mensch. Aber als Kirche zu wissen, hey, was ist für uns als Kirche unverhandelbar? Als Gemeinschaft fest. Woran können wir uns ausrichten? In welche Richtung gehen wir? Das ist, glaube ich, wichtig. Und es ist genauso wichtig zu wissen, was kann jeder einfach, was können wir neu verhandeln? So, was können wir nächste Woche anders machen? Ist unsere Liedauswahl sollte zum Beispiel, glaube ich, kein Dogma sein. Ich glaube nicht, dass wir bei den gleichen 10 Liedern für immer bleiben sollten und die für immer singen müssen. Wenn ich glaube, dass zum Beispiel eben unser Auftrag, den wir haben, unverhandelbar sein sollte. So, seid eines Sinnes heißt, richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus, heißt, klärt, was das Ziel ist und dann geht dahin. Jetzt kann man natürlich auch sagen, so, Jesus ist das Ziel, ist ja einfach, gut, haben wir abgehakt, passt. Aber dann, was wir vorhin gesagt haben, dann müssen wir immer noch klären, wer ist Jesus eigentlich? Wer ist er Gott? Es wird oft genug angezweifelt, wenn du zum Beispiel Muslime fragst, die glauben auch, dass es Jesus gab. Die glauben nur nicht, dass er Gott ist. Oder wenn du eine ganz große theologische Strömung kurz nach Jesus fragst, dann gab es sehr viele Menschen, die gesagt haben, hey, Jesus war Gott, aber er war nicht Mensch. Auch das führt uns zu Problemen. So, wir müssen klar sein in dem, was unser Ziel ist. Und wir müssen auf dieses Ziel zugehen. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Weißt du, ich habe das vorhin schon gesagt, als wir darüber geredet haben, wer dieser Jesus ist und was er getan hat. Aber einfach nochmal, um es zu wiederholen, wir sind alle Sünder. Jeder von uns hat in seinem Leben viel mehr Mist gebaut, als wir uns selber überhaupt bewusst ist. Und uns allen ist unglaublich vergeben worden. Wenn du zu Jesus gehörst, dann ist dir vergeben, genauso wie allen deinen Geschwistern. Und dann ist nicht einer besser als der andere, weil er diese eine Sünde nicht hat oder weil er auf diese Art, ich bin bei meinem Kreis unterwegs, da wird dann gesagt, ja, also wenn du besonders eine prophetische Gabe hast, dann bist du ja näher bei Jesus. Nee, wir sind nicht überheblich und wir sind nicht rechthaberisch. Wir alle sind Kinder Gottes, die unverdient geliebt sind. Deshalb darf das keinen Platz haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Weil uns bewusst ist, wie viel uns vergeben wurde, weil uns bewusst ist, wie sehr wir geliebt sind, trotzdem, was wir getan haben und wer wir sind, dann können wir doch gar nicht anders, als zu sagen, hey, den anderen, so das treibt uns doch in Demut, oder? Zu wissen, hey, Gott hat so viel für mich gegeben, so unverdient, dann müssen wir doch höher vom anderen denken als von uns selber. Wir können doch nicht von uns höher denken als vom anderen. Wenn wir so sehr geliebt sind, dann müssen wir diese Liebe weitergeben. Dann müssen wir uns weniger wichtig sehen als den anderen und für den anderen das Beste tun. Jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht auf sein eigenes. kann ich eigentlich nur Amen zu sagen. Aber das ist so herausfordernd, oder? Also, wenn ich diesen Text lese und den mit meinem Alltag vergleiche, dann kann ich nur sagen, ey, Jesus, schenk Gnade, weil ich schaff das nicht. Es ist ein Idealbild. Aber ich will einfach nochmal auf dieses Bild zurückkommen, was Paulus da am Anfang malt, wo er sagt, hey, wollt ihr nicht eine Gemeinde sein, wo ihr füreinander da seid, miteinander tiefes Mitgefühl hat, das bis in die Magengrube reingeht? Wollt ihr nicht eine Gemeinde sein, die füreinander einsteht und eure Leiden miteinander tragt? Wollt ihr das nicht sein? Dann macht das zu eurem Ziel, so wie Jesus gelebt hat, lebt so. Dann lasst uns als Jesus als Vorbild nehmen und selber nicht im Recht sehen, sondern egal, ob wir Recht haben oder nicht, den anderen lieben und das Beste für ihn tun. Jesus, danke, dass du uns geliebt hast, obwohl wir es nicht verdient haben. Dass du für uns dein Bestes, dein eigenes Leben dich selbst gegeben hast, obwohl du im Recht warst. Dass wir Kinder Gottes sein dürfen wegen dir. Und ich bitte dich, dass du da, wo wir stolz geworden sind, da, wo wir rechthaberisch geworden sind, dass du uns neu auf die Knie bringst und uns lehrst zu sehen, dass wir dich brauchen. Dass wir nicht unsere eigene Gerechtigkeit haben, dass wir nicht unseren eigenen, dass wir unseren Stolz ablegen können und sagen, hey, wir sind Sünder, genau wie jeder andere. Wir brauchen dich und wir wollen deine Liebe weitergeben. Jesus, ich bitte dich einfach, füll unsere Herzen neu mit dieser Liebe, die du für uns hast, dass es überquillt, dass wir es weitergeben können, ohne zurückzuhalten, ohne auf uns selber zu schauen. Jesus, wir wollen von dir lernen, wie selbstlose Liebe aussieht. Bitte lehre du uns. Amen.